Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Wolfgang Back.
Vielen Dank.
Und ich denke, dass wir heute am Vortage der CeBIT unsere letzte Sendung hier im Studio produzieren. Und ab morgen senden wir dann direkt von der CeBIT. Das wird also ganz schön heftig, denke ich mal.
Jeden Tag?
Jeden Tag, ja. 6 Sendungen und dann bringen wir noch eine mit. Das heißt, nächste Woche Montag, die kommt dann aus der Reserve, weil wir erst sonntagsabend zurückkommen.
Und ein Glück, dass die CeBIT in diesem Jahr einen Tag weniger ist.
Ja.
Oder?
Ja.
Müssen wir eben eine Sendung mehr machen.
Ja, wir sind doch ein Jahr älter geworden, also vielleicht passt das irgendwo zueinander, denke ich mir mal. Ja, was haben wir denn für heute vorbereitet? Wir wollen erstmal über eine Sache sprechen, die ist mir aufgestoßen. Die habe ich auf deutschen Seiten gar nicht gefunden, sondern bin ich in Amerika dahinter gekommen, über Hinweise über FBI und so ein Krempel, dass unsere Farblaserdrucker geheime Informationen mitdrucken. Da möchte ich doch mal ein bisschen näher drauf gucken, was denn da alles so ist.
Also ich kann jetzt schon sagen, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das darf da wohl nicht wahr sein.
Ja.
Mehr sage ich aber auch nicht dazu.
Es gibt also wirklich solche Dinge, da fasst man sich am Kopf und sagt, ja, was soll der ganze Scheiß eigentlich? Warum machen die Leute denn so etwas?
Mhm. Aber wir haben in dieser Sendung ein schönes, leichtes Thema da, jetzt zum Frühlingsanfang. Geocaching, ein Hobby, was von immer mehr Leuten betrieben wird, was so richtig familienfreundlich ist, was in verschiedenen Schwierigkeitsgraden es gibt, schwere Rätsel zu lösen, leichte Rätsel zu lösen. Und auf jeden Fall ist, das wurde mir von vielen Leuten bestätigt, so richtig was für Kinder. Die machen das gerne.
Wir blicken oft nach Dagstuhl zu dieser Ideenschmiede im Süden Deutschlands. Und da geht es auch in dieser Sendung wieder um ein Thema, und zwar automatische Interpretation von Videosequenzen. Wie man also per Programm Videosequenzen erkennen und beurteilen kann.
Mhm, etwa bei Überwachungskameras oder sowas und dann direkt.
Sind wir ja wieder beim Thema Sicherheit.
Ja, das lässt uns auch wahrscheinlich gar nicht mehr in Ruhe. Ja, das ist jetzt fast ein Jahr her. Da haben wir zum ersten Mal dieses Thema durchgenommen, und zwar mit Thomas Siems. Und er ist heute wieder bei uns im Studio, Teil 2, Geocaching. Ein Hobby, das um sich greift. Geocaching quasi 24 Stunden lang. Denn es gibt auch Nachtcaches, die sind also dazu ausgedacht, dass man nachts irgendwo losgeht und dann sind so viele Spiele dabei, dass man da einen Laserpointer braucht oder irgendetwas. Wie sieht's denn aus mit dem Geocaching, Thomas?
Ja, es verbreitet sich mittlerweile immer mehr. Das war anfangs noch ein Outdoor-Sport in einem relativ begrenzten Kreis. Mittlerweile breitet sich auch das zunehmend aus bei Familien zum Beispiel, die sonntags mal ihre Kinder in den Wald schicken wollen, wo die Kinder mal vorne weglaufen, anstatt hinterherlaufen.
Die sind da bestimmt bessere Cacher als die Eltern.
Ja, die sind einfach schneller. Und
Kinder in den Wald schicken? Ist das jetzt die moderne Version von Hänsel und Gretel, da mit dem Brotkrumen?
Ja, man hat ja häufig so das Problem, dass sie vielleicht lieber vorm Fernseher oder vorm Computer sitzen.
Ja, ist schlimm genug, ja.
Also um es nochmal ganz kurz zu klären, man muss sehr wahrscheinlich ein GPS-Gerät haben, um daran teilnehmen zu können. Man muss im Internet sich die Aufgabe angeschaut haben. Mhm. Da gibt es einen Cache, da muss ich zu einem Parkplatz fahren. Und an diesem Parkplatz kann schon sein, dass da ein Schild hängt oder irgendwas
ein Hinweis.
Hängt, ein Hinweis hängt. Und der schickt mich dann zu den Koordinaten oder aber zu den halben Koordinaten oder irgendwo anders hin. Es gibt ja ganz raffinierte Geocaches.
Ja, so nehmen wir mal so einen klassischen Multistage, wie sich das nennt. Das heißt, du fährst mit deiner Familie sonntags raus und hast vorher dir die Beschreibung im Internet rausgesucht. Meinetwegen, du willst in Königsforst hier bei Köln. Und dann kannst du mit Hilfe von Google Maps, und das ist gekoppelt mit geocaching.com, also der allgemeinen Datenbank, wo die ganzen Geocaches weltweit registriert sind, das ist im Übrigen kostenlos, kannst du dir dann einen Cache raussuchen und dann kannst du auf Google Maps halt relativ schnell sehen, wo du am besten parkst.
Wie viel gibt's denn da? Kann man das so sagen? Wie viel Caches?
Also weltweit, die letzte Zahl, die ich so hatte, war so an die 400.000. Ui. Und in Deutschland ist es, glaube ich, auch mittlerweile an die 50.000. Aber ich habe leider keine aktuellen Zahlen. Also das müsste man
ja nur zum Überblick. Also schon ganz schön was los.
Ja, so je nachdem, wo du wohnst, hast du wahrscheinlich in Fußnähe schon einen, ohne dass du es weißt. Ja, und dann fängt's halt an mit der ersten Station. Da musst du meinetwegen an so einem öffentlichen Schild mal auf der Rückseite gucken. Vielleicht ist da was mit dem Edding drauf geschrieben oder so. Zum Beispiel ein Buchstabe A gleich 3 und das setzt du dann in der ersten Station in dieser Beschreibung ein und dann kannst du dir die Koordinaten zusammenbauen, gibst das im GPS ein und kommst dann zur zweiten Station. Da liegt dann ein verdächtiger Stein an irgendeinem Baumfuß oder ähnliches. Und dann läufst du weiter.
Und wie lange dauert das, bis ich den Cache gefunden habe?
Ja, es gibt ja Caches, ja, so Drive-In-Caches fast. Da fährst du mit dem Auto vor und es gibt Leute, die können das sehr, sehr schnell. Die haben innerhalb von 5 Minuten einen Cache gefunden und geloggt und sind wieder weg. Wenn ich mit der Familie und den kleinen Kindern halt im Königsforst eine Wanderung mache, dann bin ich da schon mal 2-3 Stunden unterwegs. Und je nachdem, ob ich es finde oder nicht, auch länger.
Du hast vorhin so eine Sache erzählt mit einer Freundin da, Elektrotechnik studiert, und die hat auch so einen raffinierten Cache da gefunden und hat zu viel Interesse am Innenleben gehabt, ne?
Ja, genau. Wir hatten einen Nachtcache gemacht, der auch hier in Königsfors liegt, der heißt Ufologie at Night. Und da gab es halt eine Station, die uns, also die war mit Elektronik versehen und da musste man einen Knopf drücken, dann hat die Station im Prinzip die nächsten Koordinaten vorgelesen. Und anstatt die Dose von außen genauer zu untersuchen, ist sie dann halt erstmal aufgeschraubt worden. Und ach, interessant, da sind ja Platinen drin, da hängt ja ein Kabel rum. Auch das kommt bestimmt daran, dann das Kabel drangehalten. Und das diente aber dazu, den Speicher zu löschen. Damit war der Speicher leer. Und
der Cache vorbei.
Der Cache vorbei. Und wir haben dann irgendwann nur noch unsere eigenen Stimmen rausgekriegt aus dem Gerät. Da wussten wir, das ist jetzt vorbei. Und sie ist dann halt per E-Mail an den Owner, also an denjenigen, der den Cache gelegt hat, herangetreten. Und der hat dann das repariert und dann konnten wir das nochmal suchen und die Stationen waren fantastisch von dem.
Mit welcher Auflösung kann man denn heute diese Koordinaten ansteuern? Wie viel Meter hat man denn da? Wie viele Satelliten brauche ich? Wie muss die Sicht sein und so
weiter? Also sagen wir mal so, die modernsten Geräte, die zeigen dir tatsächlich schon mal an, dass du auf dem Cache stehst, sprich Entfernung 0 Meter davon, aber du wirst dann feststellen, dass das passt nicht so ganz genau. Weil du hast immer noch so eine Unschärfe, ich sag mal plus minus 10 Metern.
Kann ja auch sein, dass der den Cache gelegt hat, nicht so ein genaues Gerät hatte.
Genau,
ja?
Ganz genau. Und es gibt auch verschiedene Verfahren, dass du statistisch genau die Position bestimmst. Und das macht auch nicht jeder. Und jeder Cache-Owner hat nun mal nicht das modernste Gerät. Und von daher, diese Unschärfe macht es aber auch gerade interessant, sonst wäre es ja langweilig.
Was für Geräte brauche ich? Was kosten die?
Also man kann schon als Einsteiger sich ein Gebrauchtgerät kaufen, da ist man dann mit 60, 70 Euro dabei.
So ein E-Trex oder so den gelben.
Diesen E-Trex, das ist ja dieses Urgerät und es gibt auch noch das GPS 12 oder so von Garmin, das hat mein Bruder zum Beispiel und ist damit auch hervorragend unterwegs. Witzig ist, dass letztendlich so alle Geocacher, die das Hobby lieb gewonnen haben, die dann wirklich auch lang dabei bleiben, am Ende sich dann doch ein richtig gutes Gerät kaufen. Und wie das bei mir halt auch war, über 2 Zwischengeräte bin ich dann an mein Endgerät gekommen und damit bin ich jetzt sehr zufrieden.
Es liegt hier, steht.
Das ist ein
Garmin-Dorf, E-Trex.
Garmin-E-Trex,
Vista
HCX.
Hat auch nichts mit dem Vista-Betriebssystem zu tun.
Nee, zum Glück nicht. Nee, das hat, also die meisten Geräte, auch die Autonavigationsgeräte, haben einen Surfstar 3-Chipsatz. Der ist sehr gut und sehr genau, aber der frisst sehr viel Strom. So, dass Garmin hingegangen ist und hat einen MediaTek-Chipsatz verwendet, der, ja, ich sag mal, gleich gut ist wie der Surfstar 3. Es gibt auch Testberichte, die sagen, dass er besser ist, aber ich konnte es halt direkt vergleichen, hab's jetzt so in Empfangsempfindlichkeit keinen Unterschied festgestellt. Aber das Gerät läuft bis zu 20 Stunden. Mhm. Mit normalen Mignon-Zellen.
Wie sieht's denn aus mit Mobiltelefonen, wo so ein Chipsatz eingebaut ist?
Habe ich auch schon häufiger Cacher unterwegs an dem Cache getroffen.
BlackBerry zum Beispiel mit Navigation.
BlackBerry zum Beispiel, ja. Da ist das Problem, dass man keine Koordinaten oder meistens keine Koordinaten eingeben kann. So ein klassisches Hand-GPS zeigt ja einen Richtungspfeil an und die Entfernung. Und bei so einem GPS-Handy zeigt es eigentlich nur die aktuelle Position an. Aber die Geocacher sind da meistens schon so fit, dass sie halt sagen, oh, ich muss noch 10 Schritte nach Norden laufen, bis die Position halt mit der Position übereinstimmt, wo sie hinwollen. Und dann fangen sie an zu suchen. Das ist also ein bisschen andere Art des Suchens.
Ist man denn da eigentlich alleine am Cache, wenn man ihn gefunden hat? Oder stehen da, so wie beim Golfspielen, hinter mir gleich 15 Mannschaften in Wartestellung?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte neulich einen Cache in Hamburg gemacht. Und das war halt ganz witzig, dass ich da... direkt 10 Meter von mir war die Stadtverwaltung zugange und hat die Büsche geschnitten. Und ich habe dann erstmal so getan, als würde ich eine Pause machen. Ich hatte auch einen Geschäftstermin, ich hatte einen Anzug an, konnte da so schlecht im Anzug in die Büsche mich schlagen. Habe dann so getan, als würde ich eine Pause machen und habe von einer Wasserflasche getrunken und habe währenddessen mir das Gebüsch genau angeguckt. Und dann habe ich gesehen, da lagen irgendwo Stöcke quer, so wie sie normal nicht gefallen sein konnten. Und dann wusste ich, da ist die Dose drunter. Und dann habe ich links geguckt und rechts geguckt. Keiner da, der sich für mich interessierte. Dann bin ich da schnell hin, habe die Dosen mir geschnappt, bin wieder zu meinem Rucksack hin und habe dann in Ruhe gelockt und dann auf gleiche Art und Weise wieder das Ganze hingelegt.
Also was heißt in Ruhe gelockt? Was machst du dann, wenn du so eine Dose gefunden hast?
Also, wie gesagt, ich schaue erstmal, dass ich nicht am Versteck selber die Dose aufmache, weil das könnte das Leuten, die sich halt nicht dafür interessieren, für das Geocaching selber, könnte das Versteck verraten werden. Ich mache die Dose dann auf und dann sind halt in der Regel Tauschgegenstände drin, aber auch immer ein Logbuch. Und das ist ein kleines Notizbuch und da trägt man das Datum ein, seinen Nickname, unter dem man sich registriert hat bei geocaching.com. Und man kann auch eintragen, wie man den Cache gefunden hat, dass man es ganz schön fand, die Runde. Also dem Owner, der das Logbuch ja irgendwann austauscht, das ist so sein Allerliebstes von dem Cache. Und da schreibt man ihm halt ein paar nette Zeilen rein und schreibt dann auch rein, was man getauscht hat. Also was man reingetan hat und was man rausgenommen hat.
Und was tauscht man so?
Ja, das liegt doch hier auf dem Tisch. Wir können das sehen.
Also
ja,
hier liegen, wir können das sehen, aber hier, der Zuhörer
da liegt Herbach. Hier so eine Medaille, Geocaching Germany.
Die tauscht man doch nicht.
Dann ist hier so ein blauer Ring. Ist das der Diabetesring oder was?
Ja, du hast jetzt gerade hier die sogenannten Travel Bugs genommen.
Ach so, ja.
Das sind Gegenstände, die sind registriert mit einer einheitlichen Nummer. Mhm. Also jeder hat eine Nummer, die ihn von allen anderen unterscheidet. Und die gehören jemandem, der es gekauft hat, und der hat es registriert. Und die sollen von Cache zu Cache wandern. Und derjenige, dem das gehört, der kann dann auf einer Webseite verfolgen, welchen Weg das Ding zurückgelegt hat. Und dieses Diabetes-Ding, das ist eine Aktion von geocaching.com zusammen mit Unite for Diabetes, wo man einfach weltweit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für diese Krankheit schaffen will und hat so blaue Ringe im Umlauf gebracht und die sind jeweils Ländern zugeordnet.
Jetzt habe ich hier eine massive Messingdose in der Hand, Deckel drauf, kann man zuschrauben, richtig schön dicht machen und das legst du aus in einem eigenen Cache und wartest drauf, dass jemand Sand mitbringt von Hawaii oder was?
Ja, so ähnlich. Und zwar habe ich mir auch einfach so ein Travelbug-Tag gekauft. Die kosten ein paar Euro. Das heißt, ich habe damit eine einheitliche Nummer, worunter ich einen Travelbug registrieren kann. Mein Bruder hat mir im Prinzip so eine Dose angefertigt aus Messing, die so groß ist wie eine Filmdose. Da hat er die Nummer reingefräst. Und die hat, wie gesagt, eine Gummidichtung, ist verschraubbar. Die lege ich in den Cache rein. Und derjenige, der diese Nummer eingibt auf der Webseite, der sieht dann das Ziel von diesem Travelbug und das Ziel wird von diesem hier sein, bring mir mal Sand mit aus Hawaii. Und ich habe zum Beispiel
jetzt... Legst du den in Hawaii aus?
Nö, ich leg den in den Cache rein und irgendeinen der nächsten, den ich mache.
Ach so, hier in Deutschland?
Hier in Deutschland und irgendein
anderer... Wie soll der nach Hawaii kommen?
Irgendein anderer Geocacher nimmt den mit, lockt den dann im Internet, findet dann das Ziel und denkt sich auch, ich kenne ja einen, der in der nächsten Zeit in die USA fliegt und der auch Geocacher ist und gibt ihm das mit. Und ja, dann kommt es relativ schnell dahin.
Dann hast du noch so ein größeres Teil da, das ist sehr weit gereist, hast du erzählt.
Und, ja, wenn ich das finde, gehe ich unten rein, tue Sand rein und sage, ich gehe mal dabei.
Ja, und dann habe ich halt Pech gehabt.
Ja, diese, was ist das größere Teil? Erzähl mal.
Ja, ich habe eine Zeit lang am Zahn gearbeitet in Genf und einer meiner Freunde, der war in einem Projekt involviert, wo man Detektoren gebaut hat für eine Columbia-Mission. Und die haben dort ein Elektronik-Crate gehabt, wo die elektronischen Einschübe reinkamen. Das wurde aus speziellen leichten Metall erstellt. Und diese Träger von diesem Crate nach der Mission, das wurde das halt wieder auseinandergebaut. Und einen dieser Träger hat er mir geschenkt. Und daraus mache ich einen Travelbug. Das sieht also relativ harmlos aus, das Teil, hat aber eine Kennnummer.
Kommt der denn wieder zurück?
Das weiß ich nicht. Wollen wir sehen. Ich habe noch ein zweites zur Not.
Wie oft ist das um die Erde gereist?
Das ist, glaube ich, 36 Mal um die Erde gereist. Ich habe auch noch die genaue Webseite und auch die technischen Zeichnungen, wo man sehen kann, wo das Teil in der Mission eingebaut war. Und dann mache ich dann einen Travelbug daraus.
Jetzt haben wir wieder über 11 Minuten lang gehört, was man Schönes mit dem Geocaching machen kann. Und ich glaube, das sollte auch so ein bisschen Aktivierung sein, da vielleicht selbst sich was auszudenken und mal die Kinder zu nehmen, in den Wald zu gehen und den Cache zu suchen. Ich finde das ein tolles Hobby und vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Ja, ich danke auch. Und
viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.
Darkstuhl ist für viele Zuhörer ja nicht unbekannt. Dort findet jetzt wieder ein Seminar statt. Und ich habe einen Informatikprofessor aus Hamburg auf der anderen Seite. Es ist Bernd Neumann, Professor Bernd Neumann. Und es geht jetzt dabei, wie kann ich zum Beispiel bei Videosequenzen mit Hilfe wahrscheinlich von künstlicher Intelligenz Inhalte erkennen und sie beurteilen. Also da ein Beispiel, das habe ich da gelesen, das ging mir sofort ein. Es geht dabei, dass eine Kamera, die einen Bankräuber aufnimmt in einer Bank, natürlich nicht entscheiden kann, wer geht denn da zum Tresor? Ist das ein Angestellter von der Bank oder ist es der Räuber selbst? Und das würden Sie gerne erkennen können, Herr Professor Neumann?
Ja, das ist eines der Beispiele, die interessant sind. Ich nenne vielleicht gleich ein paar andere, damit die Breite dieser Fragestellung bewusst wird. Fahrerassistenzsysteme, die heute ja zusehend auch in Produkte eingebaut werden, sollen ja auch Straßensituationen erkennen können. Also etwa, wenn ein Ball auf die Straße rollt, dass da ein Kind hinterherkommt und man entsprechend vorsichtig fahren muss, abbremsen muss. Oder in einem neuen Projekt, das wir jetzt gerade angefangen haben, der Serviceverkehr auf einem Flugplatzvorfeld soll so weit überwacht werden können und verstanden werden können, dass also genau deutlich wird, wenn meinetwegen ein Servicefahrzeug sich verspätet hat und das dann angemahnt werden kann. Das heißt also, logistische Vorteile erwartet man sich automatisch zu erkennen, was passiert jetzt eigentlich bei einem angeblockten Flugzeug.
Und wie viel KI, wie viel künstliche Intelligenz ist denn dabei nötig?
Also eine beträchtliche Menge. Also das Hauptproblem, was zu bewältigen ist, ist, dass das Vorwissen, was da eigentlich passieren soll oder was zu einem Banküberfall gehört, dass beispielsweise da zwei Leute in einen verbotenen Bereich eintreten, der Kassierer und der Räuber, dass also dieses Vorwissen dem Rechner in seiner ganz differenzierten Form beigebracht werden muss.
Wie erkennt er das denn? Wie erkennt er fremde Leute, wenn die vorm Tresen stehen, schätze ich mal?
Da hilft die Bewegung. Also der erste Schritt ist, dass man mit in der Videoaufzeichnung der Kamera bewegte Objekte verfolgen kann und man kann dann an der Statur und an der Art der Bewegung häufig schon erkennen, das ist ein Mensch und das ist nicht etwa ein Kinderwagen oder so etwas.
Erkennt er auch eine Pistole, der Rechner?
Soweit nicht. Also man versucht zunächst erstmal mit einfachen Modellen herauszukommen. Man kann sich vorstellen.
Eine Maske eventuell?
Wie bitte?
Eine Maske?
Das wäre schon eher denkbar. In den letzten Jahren sind viele Fortschritte im Bereich der Gesichtererkennung gemacht worden und die Tatsache, dass eventuell dann ein Gesicht teilweise verdeckt ist, das kann erkannt werden. Aber Sie müssen auch daran denken, dass zunächst erstmal sozusagen eine breite Aufnahme von dem gesamten Bankraum aufgenommen wird. Und erst wenn dann ein Verdacht da ist, könnte man mit automatischem Einzoomen dann die Details etwa erfassen. Das sind Dinge, die natürlich im Prinzip möglich sind, aber bei den jetzigen prototypischen Anwendungen noch nicht realisiert sind.
Also die Bank, es gibt noch keine Bank, die so überwacht wird. Das soll aber kommen.
Ja, es soll kommen und es ist auch bereits in Probebetrieb, also gefahren worden, um erste Erfahrungen zu sammeln. Aber noch müssen Verbesserungen geleistet werden. Man muss nicht wappnen gegen Ausnahmesituationen. Der erwähnte Kinderwagen, der als Gefährt dann plötzlich irgendwo hinrollt, der soll also nicht verwechselt werden mit vielleicht einem Bankräuber, der seinerseits vielleicht versucht, der Kamera auszuweichen und gebückt geht. Das sind viele Dinge, die machen ein solches Unternehmen sehr schwierig.
Da muss diese Testanwendung ja hoffen, dass bald ein Räuber kommt.
Ja, vieles wird jetzt natürlich durch gestellte Situationen untersucht und solche Streifen haben wir hier in Darkstuhl also auch immer mit großem Interesse gesehen, die Beispielsvideos, an denen dann gearbeitet wurde.
Wie sieht's denn eigentlich international aus? Es sind ja etwa 40 Wissenschaftler aus aller Welt jetzt in Darkstuhl. Wie stehen wir da in Deutschland da? Sehen wir da gut aus in puncto künstliche Intelligenz?
Das kann man schon sagen. Also künstliche Intelligenz hat natürlich durch das Deutsche Forschungszentrum für KI in Saarbrücken-Kaiserslautern unter der Leitung von Professor Walster einen internationalen sehr, sehr guten Ruf. Und damit ist Deutschland schon erstmal gut aufgestellt. Aber auch das Teilgebiet, was hier behandelt wird, Szeneninterpretation, geht eigentlich zurück auf erste Initiativen hier in Deutschland. Und ich kann mich da selbst auch ruhig nennen. Ich habe bereits in den 80er Jahren Verkehrsszenen automatisch mit natürlicher Sprache beschrieben. Und ich gehöre nun auch zu den Veranstaltern dieses Darkstuhl-Seminars, weil das ein Gebiet ist, was wir hier in Deutschland sehr intensiv pflegen.
Ich habe meine ersten Erfahrungen mit so etwas gemacht mit einem Herrn von der Malzburg,
ja,
der in Bochum jetzt lehrt.
Ja, der ist ein mit uns durchaus befreundeter und bekannter Wissenschaftler, der sich allerdings mehr auf biologische Modelle, auf das Verstehen von menschlichen Leistungen in solchen Situationen spezialisiert hat.
Er hat mir gesagt, er würde gerne mit einer Maschine erkennen, in jeder Situation, was ein Hut ist. Da wäre er mit zufrieden.
Ja, das Problem der Objekterkennung, der Einzelobjekterkennung, etwa was ein Hut ist oder was ein Stuhl ist, ist nach wie vor, man kann sagen, ungelöst. Mhm. Wir sind bei der Szeneninterpretation dadurch in einem gewissen Vorteil, dass wir glauben, aus größeren Zusammenhängen in der Szene schließen zu können, ach, das muss wohl der Hut sein, nicht? Wenn man eine Person verfolgt hat und das ist dann ein Objekt, welches oben auf der Person ist, dann hat man schon Hinweise. Das heißt also, wir nutzen Wissen aus, was den Kontext einer Szene angeht. Und gerade eins der Hauptprobleme, das wir hier diskutieren, ist, wie kann man dieses teilweise ja umfangreiche Wissen eigentlich überhaupt in den Rechner reinbringen? Mhm. Und da will ich auch ein Stichwort hier noch nennen. Im Gegensatz zu vielen früheren Ansätzen müssen wir anfangen, den Rechner etwas selbst lernen zu lassen.
Also Neuronenrechner?
Wenn Sie so wollen, aber es gibt auch viele technische Modelle, die also keine direkte Analogie zu den Neuronen herstellen, sondern die intern verwendeten Modelle adaptieren, wo dann Parameter verändert werden. Also mehr technische Lösungen können also auch dazu dienen.
Was stellen denn die Kollegen aus den anderen Ländern so vor? Haben Sie da was Spektakuläres gesehen, was da vorgeführt wird?
Es sind eigentlich aus allen Ländern sehr interessante Anwendungen da. Beispielsweise aus England weiß ich, dass dort Verkehrssituationen gelernt werden können, dass dort etwa aus der Beobachtung von Autobahnverkehr gelernt wird, wie benehmen sich Autofahrer beim Abbiegen, beim Überholen, sodass dann diese Information modellhaft zur Verfügung steht, wenn jetzt Verkehrsszenen analysiert werden sollen.
Die Engländer sind ja sowieso in puncto Kamera, glaube ich, schon Weltmeister. Also London ist wohl mit Tausenden von Kameras bestückt. Und da muss man natürlich auch erkennen, ob es in der U-Bahn ist oder sowas, wenn vielleicht wieder so etwas passieren soll.
Ja, man sollte allerdings die Vielfalt der Monitorkameras nicht verwechseln mit der Fähigkeit, die Bilder zu interpretieren. Die Engländer sind insoweit arm dran, dass sie also stundenweise Aufzeichnungen von Video haben und eigentlich das Personal bezahlen müssten, also Menschen bezahlen müssten, das alles zu verstehen und festzustellen, was ist denn nun eigentlich passiert. Insoweit können wir vermuten, dass die Engländer vielleicht ein besonders hohes Interesse haben an automatischer Szeneninterpretation. Aber das ist auch gleichmäßig über Europa verteilt. Auch die Franzosen, zum Beispiel die Gruppe aus Sophia Antipolis bei Nizza, hat also ausgezeichnete Beispiele gebracht für praktische Arbeit, vielfältige Art. Also da gibt es also wirklich Glanzlichter an vielen Stellen in Europa.
Ist auch daran gedacht, also ich weiß, dass es in den arabischen Ländern ist es zum Teil ein großes Problem. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat irgendwo in Saudi-Arabien, glaube ich, gearbeitet und der hat als Regisseur dort Filme geschnitten und musste aus den ganzen amerikanischen Filmen die Küsse rausschneiden und musste da irgendwelche Naked Eyes musste der rausschneiden, dass man so etwas auch automatisch erkennen kann?
Ja, ich schmunzel hier, weil ein ähnlicher Ansatz hier tatsächlich diskutiert wurde. Das wurde aus Bremen berichtet, dass man probiert hatte, automatisch Trailer aus ganzen Filmen herauszuschneiden. Trailer sind also kurze Zusammenschnitte von Szenen, die irgendwie Appetit anregen sollen, die einen Eindruck geben sollen, was passiert. Und dazu muss man ähnliche inhaltliche Beurteilungen anstellen, wie etwa beim Herausschneiden von Kussszenen. Das heißt, man muss verstehen, ob das nur eine Großaufnahme ist von einem Gesicht oder ob das eine Action-Szene ist. Und wir haben da wunderbare Beispiele vorgeführt bekommen von wirklich automatisch generierten Trailern,
wo
das Atmosphärische eines Films eingefangen wurde.
Ja. Noch viel Spaß in den nächsten beiden Tagen mit Ihren Kollegen und vielen Dank.
Wiederhören.
Farblaserdrucker und Farbkopierer, Geräte, die heute aus dem modernen Alltag kaum mehr wegzudenken sind, vielleicht als Lasergeräte noch nicht im privaten Bereich so üblich sind, bieten immer noch Überraschungen. Ich bin da auf eine amerikanische Seite, eigentlich auf zwei gestoßen, die so Informationen preisgeben. Da habe ich gedacht, nee, kann doch gar nicht wahr sein, die müssen doch alle einen Knall haben. Da werden auf jeder Seite quasi unsichtbar Informationen gedruckt, die unterschiedliche Dinge beinhalten. Da gibt es eine Gruppe, die hat das mal dekodiert und hat dann herausgefunden, dass da Datum, Uhrzeit und Seriennummer des Gerätes mitgedruckt werden. Wie werden sie gedruckt? Als ganz, ganz winzig kleine gelbe Punkte, die geometrisch kodiert sind. Und wenn man den Schlüssel dafür hat, dann kann man die Seriennummer des Gerätes herausfinden. Hast du davon schon mal was gehört?
Nein, nee. Vor allen Dingen frage ich mich, was will ich damit, wenn ich weiß, die Seriennummer ist so und so und was will ich damit?
Ja, du musst wissen, das FBI hat da eine Datei angelegt mit 1100 Seiten, wo listenweise drinsteht, wer welche Seriennummer hat. Alles, was die in Erfahrung bringen konnten, ist da gespeichert. Wenn du denen also einen Brief schickst und schreibst darauf, von mir aus FBI sind alle doof, dann gucken die sich das an mit einer speziellen Lampe. Das wird eingescannt und dann wird es dekodiert und da steht die Seriennummer. Und wenn sie die Seriennummer nicht kennen, ja, dann fragen sie beim Hersteller nach. Die können und dürfen und machen ja da alles. Und da sagt der Hersteller, das Gerät ist an den Händler verkauft worden. Und der muss es ja auch wieder mit Seriennummernachweis verkaufen. Und umgekehrt.
Muss der das aufschreiben? Der hat dem Wolfgang Back einen Drucker verkauft mit der Seriennummer.
Der muss das nachweisen, ja. Und wenn du zum Beispiel deine Garantieurkunde wegschickst, um Garantie zu bekommen, da steht die Seriennummer auch drin. Mhm. Und wenn mal eine Garantiereparatur war, dann will der Hersteller auch die Seriennummer wissen, damit er dem Händler dann die Garantiepauschale und die Ersatzteile dafür.
Also ist da sowas, wo das FBI eventuell Erpresser oder sowas mit feststellen kann? Oder?
Zum Beispiel. Oder Schmähbriefe oder Wurfsendungen oder was auch immer. Also irgendetwas anonym zu drucken mit einem solchen Gerät ist kaum noch möglich.
Also was ich hier so vor mir liegen sehe, das ist ein Bild, das ist in Blau gehalten und das sind so kleine gelbe. Wie groß sind die in Wirklichkeit, die kleinen Punkte?
Das wird in der Regel mit 1200 dpi gedruckt. Das heißt also ein 1200stel Zoll ist ein solcher Punkt groß. Und der ist ja normal auf der weißen Seite, dieser gelbe Punkt.
Gelb
und den siehst du nicht mehr. Nee.
Ja, und da steht oben auch die Row, die Reihe und die Parity und die Time und die Date und Separator und Serial. Ja,
so ist das kodiert.
Und da kann nun jeder, aber die FBI können da einfach feststellen, wer den Brief geschrieben hat.
Ja.
Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass man sowas macht.
Ich bin der Meinung, das ist eine Riesensauerei. Warum machen die Druckerhersteller damit, vor allen Dingen auch japanische Druckerhersteller, warum spielen die bei so einem miserablen Spiel mit?
Und vor allen Dingen, es weiß keiner was davon. Jetzt wissen Sie vielleicht was, weil Sie den CC2 gehört haben. Ja.
Also das zum Thema Überwachung. Mhm. Aber hier ist nicht Überwachungsstaat, da ist nun der Herr Schäuble sicherlich nicht daran schuld. Aber hier ist eine Überwachungswelt. Und diese Miese, das geht in der Regel von Amerika aus. Warum auch immer, aber die wollen alles wissen, alles überwachen, überall die Nase reinstecken, alles kontrollieren. Mhm. Ganz kurz mal für die Zuhörer, wer dabei mitmacht, Canon, Dell, Epson, HP, IBM, Konica, Kyocera, Landier, Lexmark, Okidata, Panasonic, Ricoh, Samsung, Savant kenne ich nicht, Toshiba, Xerox. Also im Grunde genommen alle, die Rang und Namen haben, machen bei diesen Sachen mit. Und welche Information wirklich da drin steht, weiß man nicht in allen Fällen. Die müssen erst noch dekodiert werden und das ist nicht ganz so einfach.
Gut, jetzt haben wir noch ein Anliegen und zwar ab morgen senden wir ja auf der CeBIT. Das heißt, wir werden auch zur CeBIT fahren. Und wir sind dann in der Halle 6 am Stand H12 wieder wie im letzten Jahr bei G-Data und dort haben wir viel zu tun.
Ja, wir werden jeden Tag eine halbe Stunde eine Bühnendiskussion machen mit Gästen zu unterschiedlichen Themen, die alle mit Computer, teilweise auch mit Sicherheit und ähnlichen Sachen zu tun haben. Dann werden wir an zwei Tagen nachmittags eine große Talkrunde moderieren mit mehreren Gästen, die eine Stunde lang geht. Die wird aber auch bei NRW-TV anschließend gesendet als
Fernsehsendung. Die halbe Stunde wird auf 10 Minuten zusammengeschnitten und auch gesendet.
Täglich. Bei NRW-TV.
Ja, und also uns werden sie nicht los.
Und dann produzieren wir jeden Tag eine halbe Stunde Audiocast, der abends online gestellt wird.
Und der wird wahrscheinlich sehr schön werden, weil da viele gute Leute da sind.
Ja, und dann ist die Arbeit nicht zu Ende. Wir müssen uns jeden Abend intensiv um Kontaktpflege kümmern.
Wo denn?
Ich weiß doch nicht, wie die Kneipe heißt.
Ach so, da kriegen wir raus.
Ja, gut.
Okay, das war's dann für heute. Es war die 92. Folge. Ich habe es ja am Anfang irgendwann mal gesagt, am 17. März kommt unsere 100. Müssen wir überlegen, ob wir da was Besonderes machen, ob wir da schon wieder ausgeruht sind von der CeBIT.
Da kannst du mir ein Lied
kurz
singen.
Nach der CeBIT. Und Daumen nach oben.
Ganz genau. Und
EBIT. Und eine CeBIT überbehalten oder wie hat man das früher immer?
Ach, ist egal, die bleiben sowieso übrig.
Zicke-Zacke.
Hoi, hoi, hoi.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Kläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.